Guten Morgen, moin moin, herzlich willkommen im Sonntag. Heute ist der 21. April. Mein Name ist Thorsten Kausch. Ich bin Geschäftsführer der Stadtmanufaktur GmbH, die sich mit der Profilschärfung und Attraktivierung von Städten beschäftigt. Erholen Sie sich gut, bevor sich die meisten von uns morgen wieder in die Arbeit stürzen. Und jetzt gute Unterhaltung mit Episode 138.
Wecker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Ja, diese Empfehlung schließen wir uns hier bei Bäcker am Morgen natürlich an. Danke, Thorsten. Direkt rein in unser Angebot. Lars Haider, unser Chefredakteur, feiert sozusagen in unserer Sonntagsepisode sein Comeback. Er hatte Urlaub, ist jetzt aber wieder an Bord. Und da freue ich mich sehr. Welches Thema haben wir beide uns heute vorgenommen? Die mögliche Kanzlerkandidatur. Aber für welche Partei? Welche Kandidaten meinen wir? Klären wir ausführlich. Wir starten jetzt. Guten Morgen und herzlich willkommen zurück, Lars. Wie war denn dein Urlaub?
Großartig war der Urlaub.
Willst du uns auch wirklich verraten, großartig, wo du warst?
Das hast du ja nicht gefragt. Nein, wir waren in meinem Lieblingsland in Österreich 2 Wochen lang. Eine Woche Skifahren und eine Woche so ein bisschen Wellness machen. Das war wirklich, es war ja dann auch zwischendurch Sommer. Also wir waren in der Nähe von Salzburg und da waren an 2 Tagen halt knapp 30 Grad. Das war, also besser ging es nicht.
Ja, da freut man sich ja denn doch drüber, obwohl man weiß, normal ist das nicht.
Genau, also natürlich denkst du kurz so, ups, komisch, aber ich habe schon Jahre erlebt, wo man im Mai in Hamburg die höchsten Temperaturen erreicht hat. So, das ist dann so, wie es ist. Und warum soll man sich jetzt nicht freuen nach so einem langen Winter, wenn dann endlich wieder die Sonne scheint, es schön warm ist. Und wir ausgehend an dem Tag noch in einem Hotel waren, wo es, glaube ich, 5 oder 6 verschiedene Pools gab. Also da passte alles zusammen. Ja, das war echt schön.
Und ich bin ja über eine Sache richtig froh. Soll ich dir die mal sagen?
Natürlich würdest du mir die sagen.
Du hast nichts an den Knien, nichts an den Füßen. Du bist gesund zurückgekommen nach dem Skifahren.
Genau, weil ich selber nicht Ski gefahren bin.
Das, ach so.
Die Gefahr ist relativ gering.
Nur die Familie fährt, du nicht.
Bei mir fährt Ski, aber man muss sagen, in dem kleinen Dorf, wo wir immer Skifahren, der Erik ist der Einzige, den wir da gut kennen. Und das ist der Dorfmediziner. Weil wir jedes Jahr da mit irgendwelchen Schultern oder irgendwas sind wir immer da.
Oh, herrlich. Ja. Letzte Woche hatten Christoph Schwennicke, deine Vertretung, ne, und ich unter anderem über Markus Söder gesprochen. Und dabei hatten wir auch das Thema Kanzlerkandidat der Union bearbeitet, Lars. Gleich mal die Frage an dich. Söder wird es definitiv nicht?
Ich glaube wirklich nicht, dass er es wird. Es wäre für die Union besser und er würde wahrscheinlich eine sehr gute Chance haben, die Wahl zu gewinnen. Aber es sieht alles nach Friedrich Merz aus. Und ich glaube, jetzt Stand heute wird er sich das nicht mehr nehmen lassen, weil er ja auch darauf verweisen kann, dass die CDU unter ihm wieder auf 30% in Umfragen gestiegen ist. aber ja, in gewisser Weise sind sie auch gefallen, muss man sagen, weil das natürlich früher für die CDU schon ein schlechteres Ergebnis gewesen wäre. Aber ich glaube, das lässt er sich jetzt nicht mehr nehmen.
Wenn Friedrich Merz Kanzlerkandidat wird, gibt es ja nur noch ein kleines Problem, nämlich diesen Charakterzug vom bayerischen Ministerpräsidenten. Du weißt, was ich meine, ne?
Ja, sicherlich der Markus Söder wird das sicherlich kommentieren. Wobei ich recht erstaunt war, es gab ja eine Dokumentation über Friedrich Merz, wo verschiedene Menschen auch zu Wort kamen. Sigmar Gabriel unter anderem, Luisa Neubauer und auch Markus Söder. Und da hat Markus Söder eigentlich sehr, sehr souverän und ruhig und ernsthaft über Friedrich Merz gesprochen, so als sei er schon Kanzlerkandidat.
Bin mal gespannt.
Ich persönlich glaube, dass sich die CDU mit Friedrich Merz das Leben unnötig schwer macht. Und es ist auch durchaus vorstellbar, dass die Diskussion dann doch wieder hochpocht. Ne? Dann gibt es irgendwelche Sympathiewerte, die bei Merz schlechter sind als bei Scholz. Und also es kann sich dann die Geschichte, die wir mit Armin Laschet und Markus Söder erlebt haben, kann sich theoretisch doch wiederholen. Aber nochmal am Ende glaube ich, dass Friedrich Merz dann Kanzlerkandidat wird.
Wenn wir mal über die anderen Kandidaten spekulieren, machen wir ja beide gerne so ein bisschen spekulieren, und jetzt den Kanzlerkandidaten bei der CDU/CSU, den haben wir im Grunde abgehakt. Jetzt kommen wir gleich auf die Grünen zu sprechen. Ich will es bloß vorher halt dem Protokoll gemäß fragen. SPD steht fest, ne? Keine Alternative zu Olaf Scholz.
Natürlich, natürlich. Ja. Das wäre ja, das hat es noch, glaube ich, noch nicht gegeben. Und das wäre ja auch töricht, ne? Wenn du einen Kanzler hast und dann einen anderen aufstellst. Das würde man nicht machen. Also das wird Olaf Scholz.
Und dann, wir müssen zumindest den Schlenker einmal machen zur AfD. Dieser Traum von Alice Weidel. Kannst du dir das vorstellen, dass sie sich tatsächlich oder die AfD sagt, wir stellen auch einen Kanzlerkandidaten auf?
Na, in der Logik, dass Parteien, die jenseits von 15% sind, Kanzlerkandidaten aufstellen, hätte die AfD dann auch alles Recht dazu. Man weiß aber natürlich, dass das eine Kanzlerkandidatin oder ein Kanzlerkandidat wäre, der niemals Kanzler werden würde. Insofern ist es ein bisschen komisch, das zu tun. Aber klar, die werden es trotzdem wahrscheinlich machen.
Und damit sind wir bei den Grünen. Ich finde das aus zwei Gründen interessant. Erstens, wer von den beiden Superstars wird's denn? Baerbock oder Habeck? Und zweitens, wie wollen sie eigentlich das Problem lösen? Tritt Baerbock diesmal zurück? Denn dass Habeck will, glaube ich, daran gibt es doch gar keinen Zweifel.
Und dass Baerbock will, daran gibt es, glaube ich, auch keinen Zweifel. Die Frage ist, tun sich die Grünen einen Gefallen damit, wenn sie einen Kanzlerkandidatin oder eine Kandidatin aufstellen? Da bin ich mir gar nicht so sicher, denn gefühlt hat doch diese Legislaturperiode schon vielen Leuten gezeigt, dass die Grünen da noch, sag mal, in Sachen Politik machen, Politik gestalten, noch Nachbesserungsbedarf haben. Und ich weiß gar nicht, ob es sinnvoll wäre, aus grüner Sicht jetzt so explizit einen Kanzlerkandidaten aufzustellen, mit dem Ziel ja auch dann, das heißt ja eigentlich, wir wollen stärkste Partei werden, beziehungsweise wir wollen die Partei werden, die eine Koalition anführt. Und ich weiß gar nicht, ob die Grünen diesen Anspruch im Moment so hart formulieren sollten aus ihrer Sicht oder ob es auch eine Nummer kleiner geht.
Aber die SPD hat es ja am Ende auch mit 25%, haben sie am Ende auch gesagt, wir wollen den Kanzler stellen, ne?
Nein, nochmal, die SPD, als sie kam, die kam ja auch von 15-16% vor der Wahl 2021. Und da gab es ja durchaus die Diskussion, auch soll die überhaupt noch, also keine ernst gemeint, aber soll die SPD überhaupt noch einen Kanzlerkandidaten stellen? Diese Frage stellt sich jetzt nicht, weil aktuell der Kanzler halt jemand von der SPD ist und der tritt nochmal an, also ist der Kanzlerkandidat. Bei den Grünen, Annalena Baerbock hat vor 2,5 Jahren bei der Wahl irgendwie es nicht geschafft. Jetzt würde man sagen, wäre es gerecht und vielleicht auch einfach ausgeglichen, wenn Robert Habeck antreten würde bei der Wahl 25. Aber man muss natürlich sagen, dass Habecks Image als politischer Macher ja deutlich eingebüßt hat, seit er Wirtschaftsminister ist. Und die Frage ist, ob sich die Grünen dann gefallen tun, jemanden dann als Kanzlerkandidaten aufzustellen, der zwar unbestritten charismatisch, charmant und rhetorisch stark ist, der aber in der Umsetzung seiner politischen Pläne in der Vergangenheit eben doch handwerkliche Fehler gemacht hat, die man schon einem Wirtschaftsminister nicht verzeiht und die man einem Kanzler natürlich niemals verzeihen würde. Entschuldigung, die einem Kanzler nicht passieren dürften.
Wir werden uns da mal so ein bisschen drauf vorarbeiten, in dem Sinne, dass wir uns mal ein paar Ausschnitte anhören. Du kennst das ja sonntags, bringe ich ja immer gerne ein paar O-Töne mit, um dann deine Meinung dazu zu hören. Und wenn wir uns da so vortasten, habe ich auch ein paar ältere O-Töne mitgebracht, damit man nochmal so einen Hauch davon versteht, wie diese Reise eigentlich damals war, wie die abgelaufen ist. Und der erste O-Ton, den ich dir vorspielen möchte und damit auch unseren Podcast-Hörern, der ist ein bisschen älter. Ich glaube aber, er ist die Mutter allen Übels. Das ist etwas, was Annalena Baerbock vor rund 3,5 Jahren beim NDR gesagt hat, über die Unterschiede zwischen ihr und dem lieben Robert.
Jetzt kommt das mit den Schweinen, ne?
Bei manchen Dingen sind wir einfach sehr anders. Und da gibt es natürlich Themen, ja? Vom Hause her kommt er Hühner, Schweine, weiß nicht, was hast du, Kühe melken. Ich komme eher aus dem Völkerrecht, ja, da kommen wir aus ganz anderen Welten im Zweifel und das passt gut. Ich glaube halt, das ist gut, dass wir ein Ding, es wäre doch blöd, wenn wir genau beide sagen, ich bin aber Völkerrechtsexperte oder ich bin aber Landwirtschaftsexperte, ja, dann würden wir uns dauernd streiten, wer dieses Themenfeld jetzt besetzen darf.
Lars, damals habe ich nur gedacht, was redet die da?
Das war diese Dokumentation von Reinhard Beckmann. Ja, damals, also wenn man zu denen gehörte, die bis zu gedacht hatten, dass Habeck und Baerbock sich wirklich gut verstehen, also auch hinter den Kulissen, dann wusste man zu diesem Zeitpunkt, dass man sich geirrt hatte. Ja, da brach schon durch, dass beide halt diese Kanzlerkandidatur wollten. Und man hat immer, glaube ich, falscherweise immer gedacht, naja, so ehrgeizig ist die Annalena Baerbock nicht, aber ich mindestens so ehrgeizig. Ich würde sagen, die ist sogar noch ehrgeiziger, noch tougher als Robert Habeck.
Was ich besonders absurd fand in dem Moment, Habeck saß ja daneben, als sie das sagte.
Genau.
Sie hat es ihm ja ins Gesicht gesagt und er hat gute Miene, also zum bösen Spiel gemacht. Also vergisst ein Politiker, können Politiker so eine Beleidigung tatsächlich vergessen oder gehen die irgendwann einfach nur professionell damit um?
Du vergisst es, glaube ich, nicht und du vergisst auch nicht die Enttäuschung von dem Moment an, an dem sie Kanzlerkandidatin geworden ist und er nicht. Wir erinnern uns ja noch, dass kurz nachdem es bekannt gegeben wurde, was ja auch so ein bisschen seltsam war, natürlich noch in die Szene, Robert Habeck leitete das so ein und Annalena Baerbock kam so und Robert Habeck trat so in den Hintergrund, als würde er für alle Mal verschwinden und hat danach ja ein Interview, ich glaube, den Kollegen der Zeit gegeben, wo er ja gar nicht versucht hat, seine Enttäuschung irgendwie runterzuziehen. So sagt, das war halt ein schwerer Moment und so ein bisschen ein harter Rückschlag in seinem Leben und Lebenstraum, Kanzler zu sein und so weiter. Also das vergisst du nicht. Das ist so ein bisschen, glaube ich, kann man das vergleichen mit, wenn du in der Champions League gespielt hast, im Finale und hast das Finale verloren. Du vergisst das nicht. Und wenn du die Chance hast, wieder ins Finale zu kommen, dann willst du das Finale natürlich. Erstmal willst du unbedingt wieder ins Finale und dann willst du gewinnen, um zu zeigen, dass das erste Mal ein Versehen war. Und ich glaube, in der Situation ist Robert Habeck jetzt.
Diese möglicherweise unbedachte Äußerung von ihr, ich will das gar nicht jetzt zu hoch aufhängen, aber ich glaube, darauf kommen wir nochmal zurück, wenn wir gleich nochmal über das eine oder andere sprechen aus dem Bereich Diplomatie, also Außenministerium. Aber jetzt erstmal ein kleiner Ausschnitt von Robert Habeck, der ist auch aus dem Bundestagswahlkampf, also ein ähnlicher Zeitraum, auch schon ein paar Tage also her, im Interview bei DFL Nova und es ging um das Thema Finanzministerium.
Das heißt, dass das Finanzministerium ein sehr wichtiges Ministerium ist, dass wenn wir die große Transformation im Klimaschutz umsetzen wollen, irgendjemand es bezahlen muss, entweder alle privat oder die Unternehmen selbst, also jeder bringt es selber auf, oder wir machen es als Solidarleistung, dann brauchen wir eine andere Finanzpolitik und die ist extrem wichtig für das, was wir vorhaben. Wer Finanzminister wird, welche Ministerien wir geben werden, sorry, Phrase.
Ja, also ich würde nie, Christian, ich muss jetzt selber noch mal gucken, was hier drauf stand. Christian Lindner das Finanzministerium überlassen. War das jetzt ein Ja oder ein Nein?
Christian Lindner wäre nicht der Finanzminister, den Deutschland braucht.
Also nein.
Genau. Davon abgesehen, dass ich nichts zu überlassen habe, ist es ein Nein.
Was man halt als Politiker so sagt und ehrlicherweise niemand geht in Koalitionsverhandlungen so rein, wie er wieder rauskommt.
So ist es. Genau. So, also das ist ja, also ich erinnere, dass Christian Lindner wenige Tage vor der Bundestagswahl bei mir im Podcast war und mehr oder weniger gesagt hat, also mit den Grünen und mit der SPD niemals. Und zwei Monate später hatten sie eine Koalition zusammen. Also das ist nirgendwo, ist ja bekannt, nirgendwo wird so viel, heißt gelogen, ist das vielleicht das falsche Wort, aber so viele Dinge gesagt, die dann am Ende nicht so eintreten wie vor der Bundestagswahl.
Frau Baerbock Außenministerin, Habeck Wirtschaftsminister. Welcher Job ist denn deiner Meinung nach in der Theorie besser geeignet, um sich als Kanzlerkandidat ins Spiel zu bringen?
Och, es ist, glaube ich, beides. Beide Jobs sind geeignet. So ein Kanzler, am Idealsten ist ja, wenn so ein Kanzler so eine politische Karriere macht. Ne? Das hat Olaf Scholz ja fast schon, kann man ja, ist ja bilderbuchmäßig. Ne? Also du bist erst Bundestagsabgeordneter, dann bist du Hamburger Bürgermeister, dann zwischendurch warst du Arbeitsminister, dann bist du Vizekanzler, ideal. Robert Habeck ist ja nicht das erste Mal in einer Regierung, sondern er war ja davor schon in Schleswig-Holstein Stellvertreter des Ministerpräsidenten, Umweltminister. Also der hat da schon eine Erfahrung mitgebracht und Annalena Baerbock bringt jetzt halt die 4 Jahre Erfahrung aus dem Außenministerium mit. Und da kann man ja auch so ein bisschen was ablesen. Robert Habecks Problem sind sicherlich diese handwerklichen Fehler, von denen es ja mehrere gibt, die er gemacht hat. Und immer, dass es immer wieder Situationen gab, wo man sah, so 100% ist er nicht im Thema, selbst in den Wirtschaftsthemen nicht. Und die Resonanz aus der Wirtschaft, aus den Unternehmen auf Robert Habeck fällt ja, die Bilanz fällt gemischt aus. Bei Annalena Baerbock ist, glaube ich, das Problem, wenn die sich jetzt als Kanzlerin bewirbt, dass man eben sieht, dass ihr diese wertegeleitete Politik extrem wichtig ist und dass sie dabei auch keine Probleme hat, andere Menschen vor den Kopf zu stoßen und auch schon gestoßen hat. Und ob das eine ideale Ausgangsbedingung ist, dann, um dann Kanzlerin zu sein, wo das halt nicht geht, ne? Wo du halt versuchen musst, wirklich, so wie Olaf Scholz jetzt zuletzt mit Xi Jinping irgendwie einen Weg zu finden, den in die richtige Richtung zu lenken, wenn das überhaupt möglich ist, das weiß ich auch nicht. Also die würden beide in den Wahlkampf mit einem, sagen wir so, mit einem Makel starten, der sie angreifbar macht. Das ist nicht mehr so dieses unbeschriebene Blatt, wie sie es vor 4 Jahren waren, sondern man kann jetzt bei beiden, weiß man jetzt halt so, das haben sie gut gemacht, aber das haben sie auch nicht so gut gemacht.
Das, wo du es gerade mit Scholz in China ansprichst, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Bei Frau Baerbock müsste man in Anführungszeichen fast schon ein bisschen Angst haben nach dem Motto, sie geht auf den Mann zu und sagt, hallo, guten Tag, Herr Diktator. Könnte ja sein. Also das ist übertrieben, aber du weißt, was ich meine.
Nee, genau, also das kann man in der Situation, in der sie ist, als Außenministerin, weil der oberste Außenpolitiker ist sicherlich der Bundeskanzler, da kann man das mal machen. Und das kommt ja dann auch zu Hause bei der eigenen Klientel ganz gut an. Aber das kannst du, glaube ich, als Bundeskanzler, ist es schwierig. Und als Bundeskanzler dürfen dir halt auch tatsächlich nicht irgendwelche Sätze mal so rausrutschen. Das ist schon als Außenpolitikerin, Außenministerin schwierig, aber als Bundeskanzler geht das einfach nicht. Und da hätte man bei ihr ja zumindest so ein ungutes Gefühl in Teilen.
Ja, und den bestätige ich gleich nochmal mit einem bisschen gemein ausgewählten O-Ton, aber trotzdem. Nur mal in der Theorie, hast du manchmal, und ich sage jetzt mal Beispiel, gerade seinen Besuch in Kiew, nicht auch das Gefühl, dass Herr Habeck so ab und zu auch mal als Außenminister so sich präsentiert, obwohl das nicht ist?
Naja, ich glaube, dass jetzt in dieser Phase, in der Außenpolitik so entscheidend ist, versucht natürlich jeder Politiker, sich da irgendwie in Stellung zu bringen. Ob das jetzt Robert Habeck ist oder Markus Söder oder Friedrich Merz oder Annalena Baerbock. Und das ist ja auch immer eine gute Begründung, ne? Auch Wirtschaftspolitik. Politisch, auch der Wirtschaftsminister hat Interesse daran, dass der Krieg in der Ukraine bald zu Ende geht. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und die sind beide sind sehr, sehr stark, wenn es darum geht, Bilder zu erzeugen, die wie zufällig wirken, aber komplett inszeniert sind. Denken wir an die ganzen Bilder früher von Robert Habeck am Strand, wenn sein Haar so im Wind weht, als sei er da gerade irgendwie. Ja. So, und jeder weiß, wahrscheinlich haben die da 20 Minuten da irgendwie geshootet, wie man heute sagt. Und das Gleiche ist auch bei Annalena Baerbock. Das können die halt sehr, sehr gut, viel, viel besser als Olaf Scholz. Und dann ist natürlich auch mal entscheidend, du brauchst auch die richtige Kulisse für diese Bilder. Und so komisch es klingt, aber die Kulisse Kiew, die Kulisse Ukraine, Solidarität zeigen, dass man an der Seite der Ukraine steht, das sind natürlich immer automatisch starke Bilder.
Auch nochmal eine Frage zu deiner Einschätzung. Hat sich unsere Wahrnehmung zu dem Posten des Außenministers verändert oder haben sich die Zeiten verändert? Weil früher, also in der angeblich besseren Zeit, war ja der Außenminister immer der beliebteste Politiker in Deutschland. Ich glaube, seit Frank-Walter Steinmeier oder mit Heiko Maas, das weiß ich nicht mehr genau, hat sich das ja gedreht.
Genau, also es hat sich schon vor Annalena Baerbock gedreht, weitestgehend durch Heiko Maas. Ich weiß nicht, wie beliebt Sigmar Gabriel als Außenminister war. Ich weiß, dass er im Auswärtigen Amt sehr beliebt war und dass es einer unserer klügsten Politiker war, die wir hatten, immer noch haben, aber ist ja nicht mehr aktiv. Ja, und dann früher so also diese ganz großen Außenminister wie Hans-Dietrich Genscher und so, die Zeiten sind so ein bisschen vorbei. Und man muss auch sagen, Annalena Baerbock hat jetzt nicht an Heiko Maas angeknüpft, das ist schon eine andere Liga, aber sie ist jetzt auch kein neuer Frank-Walter Steinmeier und sie ist auch kein neuer Hans-Dietrich Genscher. Und tatsächlich, du hast recht, natürlich in einer Phase, in der Außenpolitik so entscheidend ist, da sieht man natürlich vor allen Dingen immer auf den Bundeskanzler, der da die entscheidenden Treffen selber macht.
Annalena Baerbock als Außenministerin, jetzt kommen wir mal zu diesem Ausschnitt, den du vorhin schon fast so angeteased hast, der Ausschnitt aus Straßburg. Ich glaube, spätestens jetzt weiß jeder, was wir meinen. Mit Übersetzer, nicht wundern.
Ja, wir müssen mehr tun, auch bei den Panzern. Aber das Wichtigste und Entscheidende ist, dass wir es gemeinsam tun und dass wir in Europa keine Schuldzuweisungen machen. Denn wir führen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander.
Thank you.
Mal abgesehen davon, dass ich irgendwie finde, ganz Unrecht hatte sie ja nicht, aber das hat sie freigesprochen, nicht abgelesen. Ist das auch ein Risiko für einen Diplomat, frei zu sprechen? Oder sagst du, nee, das muss man einfach können?
Ja, ich glaube, man muss es einfach können. Und das ist ja auch das, was wir Olaf Scholz dann immer oft vorwerfen, dass er so spricht, wie er spricht. Aber er spricht halt auch so, wie er spricht, damit ihm solche Dinge nicht passieren, ne? Damit sich Sätze von ihm nicht verselbstständigen können. Nun ist das glimpflich ausgegangen. Man muss ja nicht immer gleich glauben, dass dann irgendwie die schlimmsten Sachen passieren. Aber wir erinnern uns an Joe Biden, der bei einer Rede in Polen gesagt hat, da lief der Ukraine-Krieg schon so sinngemäß irgendwie, der muss weg, der Putin muss weg, ja was denn sonst? Und dann hinterher aber diplomatische Verwicklung und alle haben dann versucht, dieses Zitat einzufangen, weil die Russen sagen können, aha, die Amerikaner haben das Ziel, den russischen Präsidenten aus seinem Amt zu entfernen. Also da muss man auf höchster diplomatischer Ebene, deshalb heißt es ja Diplomaten, muss man halt diplomatisch sein und eben nicht Dinge sagen, die man nicht sagen, die man besser nicht sagen sollte oder von denen man nicht abschätzen kann, wie sich bestimmte Formulierungen entwickeln. Und dafür braucht man, glaube ich, entweder eine riesige Erfahrung, um das richtig einschätzen zu können, oder eben diese Eigenschaft von Olaf Scholz, so zu sprechen, dass eigentlich man das Gefühl hat, man hat gar nichts gesagt, aber man hat trotzdem so Sendezeit gefüllt.
Aber das, was du jetzt sagst und wie du es formulierst, dann würde ich ja fast sagen, es gibt halt Dinge, die sind so, aber man darf sie als Diplomat nicht sagen, weil das Russland von seiner Seite aus sagt, naja, indirekt führt Europa schon irgendwie auch Krieg gegen uns mit der Ukraine. Wir sind mit denen im Krieg und die unterstützen die. Das empfinden wir als ein Verhalten, als direktes Eingreifen in den Krieg. Das kann ich schon in irgendeiner Weise verstehen. Auf der anderen Seite ist es ja alles darauf aufgebaut, dass es eben nicht so ist. Jedenfalls auf unserer Seite.
Na, und de facto sind wir ja nicht mit Russland im Krieg. Weil man muss ja schon trennen, gibt es konkrete Kampfhandlungen, an denen deutsche Soldaten beteiligt sind, oder liefern wir nur Material? Da kann man auch in die jüngere und weitere Geschichte gucken. Das ist immer so gewesen, dass natürlich Staaten, die sich bekriegt haben, Material bekommen haben von anderen Staaten. Immer in dem Moment, wo der Krieg lief, nicht von Deutschland, bis der Krieg in der Ukraine begann. Aber natürlich im Vorfeld haben wir natürlich auch Waffen geliefert in Staaten, die dann später damit Kriege geführt haben. Und trotzdem waren wir damit ja nicht am Krieg beteiligt. Mhm. Ich glaube, da muss man schon genau trennen. Und das darf einem, also so ein Satz wie, wir sind ja im Krieg mit Russland, auch wenn es im übertragenen Sinne da gemeint war, nämlich damit war gemeint die NATO oder die EU, aber es macht es ja nicht besser.
Mhm. Also es gibt irgendwie bei Annalena Baerbock, finde ich, immer die zweigeteilte Form der Kommunikation. Einmal fast schon streng nach Protokoll und dann, ich glaube, das ist dir wahrscheinlich auch schon mal aufgefallen, sie redet ganz oft über Kinder, oft über ihre eigenen Kinder und dann wird sie teilweise, ich will ihr das gar nicht anders unterstellen oder ich will ihr das schon glauben, so rumformuliert, ehrlich und emotional angefasst. Und für beide Situationen habe ich jetzt mal Beispiele. Beide Beispiele übrigens in Israel. Hier einmal der diplomatische Klassiker vom vergangenen Mittwoch.
Ich stehe hier in Israel in einem Land, das vor 3 Tagen einem beispiellosen Angriff des iranischen Regimes ausgesetzt war. Ein Angriff, der zeigt, der Iran scheut nicht davor zurück, die Eskalation auszutesten und eine ganze Region gleich mit an den Rand des Chaos zu stürzen. Dieses gefährliche Vorgehen verurteile ich hier heute erneut aufs Allerschärfste und habe meinen israelischen Gesprächspartnern erneut klar gesagt, Israel gilt unsere volle Solidarität.
Ich sag mal, verurteile aufs Allerschärfste. Volle Solidarität, boah. Aber vielleicht ist es nötig, als Diplomat so zu reden.
Ja, ich glaube, das ist aber so klassische Diplomatensprache. Das andere ist ja, dass sie, du hast ja gesagt, dass sie ihre Kinder, ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch kommt, dass sie ihre Kinder immer einbringt. Das ist so ein Klassiker von Annalena Baerbock. Beide haben ja so, Habeck und Baerbock haben so verschiedene Stilmittel, die sie einsetzen. Bei Annalena Baerbock ist es immer dieses, so sinngemäß, was tun wir eigentlich unseren Kindern an? Was soll ich eigentlich meinen Kindern am Frühstückstisch, am Mittagstisch, am Abendbrottisch erklären, was da gerade in der Welt passiert? Was ja das Ganze natürlich viel, viel verständlicher, viel übertragbarer macht. Übrigens ein Stimmel, zu dem Olaf Scholz schlicht deshalb nicht greifen kann und wahrscheinlich auch nicht greifen würde, weil er keine Kinder hat. Und bei Robert Habeck ist es immer das andere Stilmittel. Robert Habeck ist ja so jemand, der gern mal so die Apokalypse skizziert, also wie schlimm es werden kann. Wir erinnern uns damals an die mögliche Gasmangellage oder auch an die Entwicklung der deutschen Wirtschaft, die wirklich vor einem Scherbenhaufen stehen könnte. Also er beschreibt dann die Apokalypse. Warum macht er das? Ganz einfach. Sollte sie tatsächlich einmal eintreten, was wir alle nicht hoffen, dann kann er sagen, na, ich habe es euch ja gesagt. Sollte sie aber nicht eintreten, so wie bisher, dann kann er sagen, und wisst ihr, warum sie nicht eingetreten ist?
Ja.
Weil ich so gute Politik gemacht habe. Das sind zwei sehr, sehr, also sehr bekannte Stilmittel. Einerseits zu sagen, die Kinder immer mit dem, ne, also was gibt es ja auch den schönen Satz, wenn dich deine Kinder in 20 Jahren einmal fragen, genau, was hast du eigentlich damals gegen die Klimakrise gemacht? Und dann, wo man dann sagt, ich war aber super auf Instagram unterwegs, das reicht nicht. So. Und das andere ist halt, da sind die halt beide sehr, sehr gut. Wenn man es einmal erkannt hat, durchschaut man natürlich das und wundert sich dann nicht, wenn sie das immer und immer wieder einbringen.
Hm. Annalena Baerbock, dieses Beispiel würde ich auch gerne nochmal bringen. Das, was jetzt kommt, das ist, es würde jedem so gehen, das sage ich vorneweg, es ist kein Beispiel dafür, wie man sich nicht präsentieren sollte, sondern ich glaube nur, wie sie es tatsächlich ehrlicherweise von ihrer Seite macht, gerade in dem Moment, der jetzt kommt. Hier drohen auch gar keine politischen Verwicklungen. Sie hat ein Statement gegeben in Israel nach dem Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Mhm.
Und deswegen appelliere ich an dieser Stelle nicht nur als deutsche Außenministerin, sondern als Mensch, als Mutter. An die Hamas und ihre Verbündeten. Lassen Sie diese unschuldigen Menschen, lassen Sie diese unschuldigen kleinen Mädchen frei.
Als Mutter zweier Töchter stockt mir der Atem, wenn ich an die Millionen jüdischer Kinder denke, die ermordet wurden, ihren Eltern entrissen, alleingelassen, voller Schmerz und Angst vor dem Ungewissen.
Also erst ihr Statement nach dem Überfall der Hamas auf Israel, dann nach dem Besuch der Gedenkstätte mit Tränen in den Augen, Stimme leicht brüchig. Das ist ja glaubhaft in dem Moment. Ich weiß bloß immer nicht, wie viel Gefühle in der Diplomatie halt zulässig sind. Oder prägt sie einen neuen Stil, eine neue Ära? Kann ja auch sein.
Ja, sie versucht da, glaube ich, einen eigenen Stil zu prägen. Und man muss ja sagen, ich weiß nicht, ob du schon zum Beispiel schon mal in Yad Vashem oder in Auschwitz warst.
Nein.
Also als ich in Auschwitz war und aus diesem Raum rauskam, wo man so auf großen Bildern sah, wie Vätern mit ihren Söhnen aus dem Zug ausstiegen. Und man wusste, in 5 Minuten, nachdem dieses Foto aufgenommen hat, sind die in der Gaskammer gewesen. Da kannst du gar nicht anders. Da weinst du, alles andere wäre unmenschlich. Du weinst da und du bist betroffen. Und natürlich erinnerst du dich sofort an denkst du sofort an deine eigenen Kinder und wie es dir gegangen wäre, wenn du da gewesen wärst. Und kannst es nicht nachvollziehen, aber du merkst halt, was es mit dir macht. Und es schnürt dir die Kehle zu. Mhm. Und das zu zeigen, wie das Annalena Baerbock macht, das finde ich gut, weil das ist ja genau das, was wir bei Olaf Scholz vermissen. Dass man bei ihm ja jegliche Emotion, egal an welcher Stelle, vermisst, dass er sieht ja eigentlich immer so aus wie Xi Jinping, ne? Also die beiden so, du kannst in deren Gesichtern, wenn du die nebeneinander, ich möchte in diesen Gesprächen mal dabei sein, das ist ja, dagegen sind ja Pokerrunden, sind ja dagegen harmlose Veranstaltungen, ne? Du siehst ja bei den beiden Gesichtern gar nicht, das finde ich eigentlich sehr charmant, ist das völlig falsche Wort, aber so, das finde ich gut, dass man da sieht, dass da ein Mensch ist, der spricht, und also in erster Linie ein Mensch und dann ein Politiker. Deine Frage aber, das hat in diplomatischen Zusammenhängen und insbesondere in kriegerischen Situationen spielt das natürlich keine Rolle, weil natürlich da irgendwie sozusagen der Mechanismus des Krieges übernimmt, wo es mehr oder weniger für die Beteiligten selbstverständlich ist, dass Menschen ums Leben kommen. Es ist das Ziel der Beteiligten, dass Menschen ums Leben kommen. Und deshalb kommst du da mit so einer Art, sozusagen die Herzen zu erreichen, kommt man, glaube ich, leider nicht weiter.
Robert?
Da kommt man weiter mit irgendwie. Ne? Also wer kommt da weiter? Ne? So jemand wie der amerikanische Präsident, der sagt, entweder du hörst jetzt auf oder. Aber das Appell ist immer gut, aber glaube ich, in der Außenpolitik sind Appelle halt wirklich auch nur Appelle und mehr nicht.
Robert Habeck kommuniziert ja, also ich glaube, da sind wir uns eigentlich schon anders, liegt vielleicht an seinem Amt, aber auch an seiner Art. Du hast es vorhin schon angerissen, aber sag nochmal, wie würdest du seine Art der Kommunikation beschreiben?
Robert Habeck gibt uns ja allen das Gefühl, ihn beim Nachdenken beobachten zu können. So, ja, und er redet ja so, dass man denkt, ach guck mal, der lässt uns, der beteiligt uns an seinem Entscheidungsprozess und der gibt auch die Zweifel und sagt, es kann auch ganz schlimm kommen und ich weiß es nicht, und das Ganze in einer Art und Weise, dass man ihm extrem, irgendwie extrem gern zuhört und denkt, ah, das ist wohltuend. Das liegt natürlich auch daran, dass er ja auch vorher ein Schriftsteller war, ein Philosoph, ein Schriftsteller, der übrigens auch echt erfolgreich ist. Ein Buch von ihm ist ja gerade erst verfilmt worden. Und man hört ihm zu und denkt, ah, sehr gut. Und ich hatte immer so ein Grunderlebnis, da war bei mir auch im Podcast und dann haben wir so eine Dreiviertelstunde gesprochen zu zweit. Und ich dachte, das war ein tolles Gespräch. Und wirklich, toll, bin ich rausgegangen und dachte, oh, war so ganz beseelt. Das war so mein Robert Habeck-Moment. Und dann mache ich das nach Podcast ja immer so, dass ich mich dann hinsetze und die wichtigsten Botschaften und Aussagen runterschreibe, um dann auch noch einen Text zu machen. Und da habe ich dann tatsächlich 15 Minuten da gesessen, habe dieses, und es war nichts. Also es hörte sich alles, aber ich konnte so richtig nichts aufschreiben. Und ich glaube, das ist auch, also Robert Habeck vermittelt so ein Wohlfühlgefühl, ein Gefühl, einer von uns zu sein, uns mitzunehmen, uns teilhaben zu lassen. Er ist rhetorisch extrem stark. Aber wenn man dann auf den Kern das zusammendampft, dann ist es mir manchmal, nicht immer, aber manchmal etwas zu dünn. Also es geht immer um das große Ganze. Es geht immer um das Bild der Gesellschaft, das er malt. Das Einordnen eines, ne? Also da geht es um die Wärmepumpe im Gesamtzusammenhang. Das ist super. Aber wenn du dann guckst, okay, was konkret, ne? Butter bei die Fische, dann wird es manchmal bei ihm zu knapp.
Das ist ein bisschen lustig jetzt, weil der O-Ton, der jetzt kommt, der Ausschnitt aus einer Sendung bei Karin Mioska, der ist, glaube ich, praktisch exakt das. Ich glaube, es ist die Bestätigung für das, was du sagst, aber vielleicht hat man auch eine andere Meinung dazu. Er wurde gefragt nach den Gründen für den Anstieg des Rechtsextremismus in Deutschland und in Europa.
Der Aufstieg des Rechtsradikalismus hat tiefgehende Probleme oder tiefgehende Ursachen, wenn Sie wollen, versuche ich noch weiter auszuführen. Aber die Ampel, die Bundesregierung versucht, die Probleme Stück für Stück zu beantworten und zu lösen. Und wenn es einen Grund für Optimismus gibt, dann die Strecke, die wir zurückgelegt haben. Und das heißt nicht wir, die Bundesregierung, sondern wir, Deutschland. Ich will, wie gesagt, die Situation gar nicht schönreden. Aber was das Land alles geleistet hat in den letzten 2 Jahren von Covid-19 über das Abwenden der Energiekrise, um das Runterbringen der Preise und letztlich auch das Vermögen, immer noch breite demokratische Entscheidungen zu treffen und abzusichern, bis zu den Demonstrationen, die wir jetzt erleben für das Grundgesetz ja im Kern. Das ist ja nicht nichts. Das ist eine gigantische Leistung und an die sollten wir glauben.
Es ist ja schon fast gespenstisch. Genauso wie du gesagt hast, das große Ganze, Covid, ne? Ukraine, alle Krisen sind drin und wir haben das gemeinsam geschafft.
Genau, und das ist ja auch so, das ist ja auch das Verrückte da. Warum verfängt es auch? Weil es natürlich auch stimmt. Ne, wenn man sich mal insgesamt anguckt, wie sehr wir jetzt unzufrieden sind mit unserem Zustand in Deutschland, mit der Regierung und so, dann muss man natürlich immer gucken, ja, okay, aber was haben wir denn alles erlebt und was haben wir alles hinbekommen in den vergangenen 2, 3, 4 Jahren? Und wir vergessen natürlich, also wir vergessen zum Beispiel, dass wir anders als Österreich unabhängig sind von russischem Gas. Das heißt, wir haben es tatsächlich geschafft. Also und es funktioniert und wir frieren nicht und wir hungern nicht und was weiß ich was alles. Also er hat dann schon immer recht, aber es ist halt irgendwie dieses, es kommt eine konkrete Frage und dann schafft er es halt wunderbar, dieses große Bild. Und man hat immer das Gefühl, der Mann hat ja der hat immer das große Ganze im Auge, hat immer die Vision und so. Aber wie gesagt, dann kommt man, zack, auf den Kern. Und das ist dann manchmal zu dünn. Also deshalb sage ich ja immer gern, der beste Kanzler wäre eine Mischung aus Robert Habeck und Olaf Scholz. Das wäre fast optimal, aber den gibt es halt nicht.
Wenn du zum Schluss das Fazit ziehst, wir sind ja praktisch jetzt am Ende, wir haben eine halbe Stunde lang uns diverse Sachen auch angehört von den beiden. Ich glaube, es gibt so einen ganz guten Überblick auch über ihre Art und Weise, wie sie in der Öffentlichkeit kommunizieren. Wird Frau Baerbock sagen, Robert, ich habe es beim ersten Mal in den Sand gesetzt, diesmal darfst du. Hauptsache, ich bleibe Außenministerin, denn dieses Amt macht ihr ja angeblich viel Spaß. Oder sagt sie, nee, ich werfe meinen Handschuh wieder in die Menge. Was glaubst du?
Ja, das ist echt schwer zu sagen. Ich glaube, dass es dass erstmal Robert Habeck natürlich darauf beharren wird und sagen wird, du hast letztes Mal deine Chance gehabt, jetzt muss ich meine Chance haben. Und ich hätte, wäre Robert Habeck beim 2021 angetreten bei der Bundestagswahl, dann weiß ich gar nicht, ob Olaf Scholz heute Bundeskanzler wäre, weil Robert Habeck sicherlich für die Grünen noch ein paar mehr Punkte geholt hätte, als Annalena Baerbock es getan hätte. So, insofern wäre es schon so, dass er seine Chance verdient hat. Andererseits wird Annalena Baerbock und werden insbesondere die Frauen bei den Grünen sagen, guck doch mal, Olaf Scholz, Friedrich Merz, so, wo, und das ist natürlich ein Problem, und man darf nicht vergessen, dass Friedrich Merz dieses ganz, ganz große Problem in einer Zielgruppe hat, die gar nicht so klein ist, nämlich bei den Frauen. Und da punkt er natürlich dann, könnte Annalena Baerbock punkten, allerdings Robert Habeck ganz genauso. Wie gesagt, ich glaube ja am Ende, es ist nicht so entscheidend. Ne? Also die, im Gegenteil, ich glaube, die Grünen müssen sich insgesamt in ihrer Strategie überlegen, was sind denn eigentlich unsere Möglichkeiten? Die CDU, da gibt es halt einige immer noch, die Schwarz-Grün präferieren, aber eigentlich ist ja in der CDU so, die Schuld an allem hat nicht die SPD und haben nicht gerade die FDP, sondern die Schuld sind die Grünen. Kann man jetzt ernsthaft dann auf eine schwarz-grüne Regierung hoffen? Eher nicht. Also die Grünen müssen ja fürchten, dass es wieder zu einer großen Koalition zwischen CDU, CSU und SPD kommt. Und da muss man eine Strategie gegen entwickeln. Und da geht es halt im Wesentlichen darum, möglichst mehr Prozentpunkte zu bekommen als beim letzten Mal. Und die Grünen müssen sich ja immer eins fragen. Warum schneiden wir in Umfragen oder haben in Umfragen in der Vergangenheit so vor Bundestagswahlen so gut abgeschnitten, dann aber tatsächlich am Wahltag so wenig bekommen? Und da muss man eine Antwort drauf finden. Und ich glaube, der bessere Kandidat ist da wahrscheinlich, ja, es ist hin und her. Dann machst du ein Duell, da tritt dann plötzlich Habeck und Scholz auf, die bisher immer sozusagen mit Lindner diese Dreierspitze gebildet haben. Auch das könnte komisch wirken. Also es ist eine schwierige Entscheidung. Vielleicht muss man doch nochmal über Ricarda Lang nachdenken.
Ja, gut. Ja, das besprechen wir dann auch noch irgendwann mal. Weiß ich aber noch nicht genau. Ja. Wobei, wir müssen fairerweise sagen, wäre Robert Habeck Kanzlerkandidat gewesen, wir wissen nicht, ob er nicht auch diverse Fehler gemacht hätte im Wahlkampf. Hätte ja ihm auch passieren können. Bei dem, was er teilweise als Wirtschaftsminister schon von sich gegeben hat, hätte auch passieren können.
Es geht, glaube ich, gar nicht so um die Fehler, die Annalena Baerbock gemacht hat. Also ich glaube, damals die Wirkung von Robert Habeck, also Robert Habeck im Jahr 2021, dem haben die Menschen noch mehr zugetraut als Annalena Baerbock. Ich glaube, sie trauen jetzt Annalena Baerbock, denkt man jetzt, ach guck mal, die hat das ja jetzt, die steht ja da ihre Frau. So ist es ja nicht. Ne? Aber damals hätte man, glaube ich, Habeck mehr zugetraut als Annalena Baerbock.
Oh, ich bin auch sehr gespannt. Ich kann es nicht abschließend. Ich würde mich in dem Fall nicht auf eine Wette einlassen. Unsere Hörer wissen ja, dass wir beide eine Wette laufen haben. Ich sage ja, die FDP knickt irgendwann noch ein vor der Bundestagswahl und sagt der Ampel bye-bye. Du hältst ja noch dagegen. Aber hier in dem Fall...
Es hat sich ja im Moment ein bisschen beruhigt. Das kann die Ruhe vor dem Sturm sein. In dem Moment, wo die Haushaltsplanungen für die nächsten Haushalte einigermaßen durchgehen, dann war es das. Dann bleibt das alles so, wie es ist.
Ja, ich bin sehr gespannt.
Ich glaube nach wie vor, dass es jetzt einfach auch zu nah dran vor der Wahl. Warum soll man sich jetzt noch irgendwie, man macht sich dann auch wieder alles kaputt, der Wahlkampf und so. Ist ja alles geplant schon. Also ich glaube, das passiert nicht mehr.
Lars, ich sage auf jeden Fall vielen Dank und ich sage schön, dass du wieder an Bord bist.
Vielen Dank, ich freue mich auch sehr und fand aber Christoph Schwennicke, lohnt es sich immer zuzuhören.
Das stimmt. Episode 138 ist durch. Vielen Dank auch an alle Hörer fürs Zuhören. Noch ein wichtiger Hinweis, Kritik oder Lob, völlig egal. Eine einzige E-Mail-Adresse gibt es dafür, moinhamburg@abendblatt.de. Bis morgen und bye bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast. Thank you.